FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS und das Radio lebt.
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Hier ist Radio FIPS, die Lesebühne. Heute mit Stefanie Lutz mit ihrem Titel Im Zeichen des Fisches. Mein Name ist Rüdiger Wolf und ich führe Sie durch die Sendung. Ich bin der verantwortliche Redakteur und mache die Moderation. Eine spannende Abenteuergeschichte des christlichen Römers Faustus und des Germanen Baldwin im Schatten des Limes in den kriegerisch gefährlichen Wirren des 3. Jahrhunderts nach Christus. Kurz gesagt, eine Geschichte um Freundschaft im römisch-germanischen Grenzgebiet. Die Autorin Stefanie Lutz, geboren 1964 in Karlsruhe, lebt in Ottenbach am Fuß des Hohen Staufen und ist von Beruf Heilpraktikerin. Nach dem Abitur begann sie ihr Studium der klassischen Archäologie in Heidelberg, das sie mit dem Magisterabschluss beendete. Die Liebe von Jesus erfüllt ihr Leben. Im Zeichen des Fisches ist ihr Debütroman. Frau Lutz, wie kamen Sie überhaupt zum Schreiben?
Plötzlich und unerwartet. Also ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben. Ich hatte nie die Intention, eins zu schreiben. Aber der Punkt ist, wenn man Jesus in sein Herz einlädt und ihn als seinen Retter, Heiland und Erlöser annimmt, passieren einfach Wunder und Geschichten, die man sich vorher nie hätte träumen lassen. Und so kam ich auch zu dem Buch. Plötzlich war der Gedanke da, schreib eine Geschichte zwischen einem jungen Römer, der Christ ist, und einem jungen Alamannen, der noch Heide ist, und wie der kleine Römer dem kleinen Alamannen Jesus Christus erklärt. Und der Gedanke kam dreimal und beim dritten Mal habe ich gesagt, okay, jetzt schreibe ich die Geschichte. Und dann war es so, ich bin buchstäblich nachts wach geworden, mitten in der Nacht, und Jesus hat mir die Geschichte durchgeschoben, Kapitel für Kapitel. Das heißt, ich bin dann morgens oder über Tag, wenn ich Zeit hatte, habe ich mich hingesetzt und habe das geschrieben und dann, so ging es weiter. Nach dem ersten Kapitel kam das nächste und so hat sich das aneinandergereiht.
Ja, dann bekommen wir sicherlich eine Kostprobe.
So ist es. Der Aufbruch. Bum, bum. Bum, bum, bum. Unsere Eingangstüre wurde mit heftigen Faustschlägen bearbeitet. Wir fünf schauten uns verwundert und etwas erschrocken an. Wer war das? Wer forderte da so energisch Einlass zur Abendstunde? Mein Vater Fortunatus stand auf, ging zur Türe, öffnete sie und eine vermummte, in einen Kapuzenmantel gehüllte, große Gestalt kam herein. Draußen goss es in Strömen und sie war so durchnässt, dass sich kleine Wasserpfützchen auf dem Boden bildeten. Sie zog die Kapuze vom Kopf. »Meine Güte, Berenga, was in aller Welt führt dich zu uns zu dieser späten Stunde und bei diesem Wetter?« fragte mein Vater erstaunt. Berenga war der 16-jährige Bruder meines besten Freundes Baldwin, ein Germane vom Stamme der Alamannen. Er holte tief Luft, bevor er seinen Mund öffnete und die folgenden Worte hervorsprudelte. »Mein Vater Arnulf schickt mich zu euch, um euch zu warnen. Ihr seid bald in großer Gefahr.« Die Alamannen rotten sich zusammen. Es kommen immer mehr von ihnen aus der Elbregion zu uns hierher, wegen der Missernten in der letzten Zeit. Und bald wollen sie gegen das Römische Reich ziehen. Währenddessen war meine Mutter aufgestanden und hatte eine Decke geholt, die sie Berenga um die Schultern legte. Komm, mein Junge, setz dich erst einmal hin, da zu der Feuerstelle und wärme dich auf. Ich bringe dir aus der Küche schon einmal eine heiße Suppe. Und ziehe auch sofort deine nassen Sachen aus, sonst fängst du dir noch eine Erkältung oder Schlimmeres ein. An mich gewandt, meinte sie, Faustus, hole Berenga schnell eine wollene Tunika und eine Wollhose von deinem Vater. Hopp, hopp, mach schon. Und ihr anderen bestürmt Berenga jetzt nicht mit Fragen. Die kann er nachher auch noch beantworten. Ich rannte los, um aus der Truhe meines Vaters die gewünschten Kleidungsstücke zu holen. Und als ich zurückkam, saß Berenga bereits in die Decke gehüllt am offenen Feuer. Er hatte eine Schüssel mit dampfender Suppe auf dem Schoß, die er langsam Löffel für Löffel mit sichtlichem Genuss schmauste. Meine Mutter Grazia war eine hervorragende Köchin und eine sehr liebevolle Frau. Sie kümmerte sich immer hingebungsvoll um alles und jeden. Wo immer es etwas zu versorgen oder zu pflegen gab, egal ob Mensch oder Tier, war sie in vorderster Reihe dabei. Nur Widerspruch duldete sie nicht. Also taten wir anderen, was sie uns aufgetragen hatte, und warteten. Endlich, als Berenga mit dem Essen fertig war und die Schüssel mit dem Löffel beiseite gelegt hatte, fragte mein Vater, wann wollen Sie gegen den Limes anstürmen? Ich weiß es nicht, aber es wird bald sein. In ein paar Tagen ist Vollmond. Da werden Sie es nicht wagen, weil das Risiko zu groß ist, dass die römischen Soldaten Sie von den Wachtürmen aus entdecken. Deshalb vermutet mein Vater, dass Sie bis zum nächsten Neumond abwarten, wenn die Nacht stockfinster ist. Er war auf dem Ting, der Versammlung der Alemannen, mit den anderen Männern. Dort haben die neu zu uns gezogenen Alamannen aus der Elbregion beschlossen, die Römer aus dem Land, das ihr Dekumatland nennt, zu vertreiben und dieses Land dann selbst zu besiedeln. Euch wollen sie zurückwerfen bis zum großen Fluss Renus. Sie sagen, dieses Land gehörte schon immer den Germanen und Kelten, bis die Römer es erobert haben. Und jetzt holen sie es zurück. Mein Vater Arnulf erklärte den anderen auf dem Ting, dass er und unser Clan nicht gegen dich und deine Familie kämpfen werden, weil wir in eurer Schuld stehen. Ihr habt nicht nur meinen Bruder Balduin und unsere Mutter Hildegund vor dem Tode bewahrt, sondern auch unser ganzes Dorf im letzten harten Winter vor dem Hungertod gerettet. So beschlossen die Männer, dass ich zu euch gehen soll, um euch zu warnen, damit nicht euer Tod auf uns komme. Fortunatus nickte. Ja, die Ehre der Germanen hätte das nicht zugelassen. Und ich soll Balduin, Onkel Armin und Tante Adelberger heimholen, damit sie auch in Sicherheit sind, fügte Berenga noch hinzu. Balduin und ich blickten einander entsetzt an. Nein, 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 ich will nicht fort von Faustus und Dulcia, ich will bei ihnen bleiben, ich... Vater hat das so beschlossen. Du musst mit mir kommen, sein Wort ist Gesetz. Berenga hielt einen Moment inne. Du hast doch unsere Gesetze nicht vergessen, kleiner Bruder. Balduin senkte den Kopf, damit Berenga nicht die Tränen sah, die in seinen Augen standen. Leise murmelte er, nein, ich habe sie nicht vergessen. Fortunatus seufzte tief. Er hob seinen Blick und seine Arme und betete laut. Danke, Herr Jesus, dass du deine liebende, schützende Hand über unsere Familie und unsere Freunde hältst. Er erhob sich, richtete seinen Blick nach oben, öffnete seine Hände mit den Worten. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Amen. Psalm 91, 1-4. Dann blickte er uns alle an und sprach in seiner ruhigen, bedächtigen Art. Nun, da die Limes-Tore über Nacht geschlossen sind, römische Wachsoldaten zwischen den Türmen hin und her patrouillieren und deshalb ihr, unsere germanischen Freunde, unmöglich heute Nacht noch zu eurem Stamm zurückkehren könnt, schlage ich vor, dass ihr jetzt alle zu Bett geht, denn es ist spät geworden. Morgen werden wir packen und alles erledigen, was noch notwendig ist. Du, Berenga, kannst hier auf den Fellen vor dem Feuer schlafen. Ich gehe noch zu Armin und Adelberger und zu allen unseren Freunden, um sie zu warnen. Gute Nacht, meine Lieben. Unser Herr Jesus segne und beschütze uns alle. Baldwin und ich liefen in meinen Schlafraum, während meine jüngere Schwester Dulcia mit meiner Mutter in ihre Räume gingen. Nachdem ich die Tür hinter uns geschlossen hatte, fielen Baldwin und ich uns weinend um den Hals. Was? Wir sollten uns trennen? Morgen schon? Wir waren seit 4 Jahren unzertrennlich gewesen, miteinander durch dick und dünn gegangen, hatten so manches Abenteuer bestanden. Aber was das Allerschönste war, Baldwin, mein einst heidnischer, fremde Götter verehrender Germanenfreund, war tatsächlich mein Bruder in Christus geworden. Er hatte Jesus Christus, Gottes Sohn, in sein Herz eingeladen, ihn als seinen Retter, Heiland und Erlöser angenommen und war von meinem Vater getauft worden. Mein Vater war nämlich nicht nur ein Händler, sondern auch von der Christengemeinde in Rom ausgesandt, das Wort Gottes zu verkünden und Jesus Christus in den entlegensten Winkel Germaniens und Rätiens zu bringen. Und hier standen wir nun in meinem Zimmer, weinend und verzweifelt. Nur noch ein paar Stunden, dann würde das Unvermeidliche eintreten. Etwas, an das wir in all den Jahren nie gedacht hatten. Trennung. Nachdem wir uns ein wenig beruhigt hatten, setzten wir uns auf die Felle und Kissen meines Bettes. Baldwin hatte in 3 Tagen seinen 11. Geburtstag, den wir ja nun nicht mehr miteinander feiern konnten. Aber ich hatte bereits das Geschenk für ihn. Und so holte ich aus meiner Truhe das kleine Holzkästchen hervor und gab es meinem Freund mit den Worten: Es sollte zu deinem Geburtstag sein, Baldwin. Jetzt ist es mein Abschiedsgeschenk für dich. Naja, eigentlich ist es für uns beide. Mit großen, neugierigen, noch etwas geröteten Augen öffnete er das Kästchen und holte einen goldenen Anhänger heraus. Es war ein Fisch, der aus 2 Teilen bestand. Vorne an der Spitze des Mauls und hinten in der Mitte der Flosse waren der obere und der untere Teil zusammengeklickt mit 2 Verschlüssen. Wurden die beiden Hälften aber getrennt, konnte man nicht erkennen, was es war. Erst beim Zusammenfügen der beiden Hälften entstand wieder die vollständige äußere Form des Fisches. »Möchtest du die obere oder die untere Hälfte?«, fragte ich ihn. »Die obere«, antwortete Baldwin. Wir drückten die 2 Teile vorsichtig auseinander und ich gab ihm die obere Hälfte mit der kleinen Goldkette daran und legte sie ihm um den Hals. Daraufhin legte er mir den anderen Teil, der ebenfalls an einer Goldkette befestigt war, um meinen Hals. So wie die beiden Hälften zusammengehören, gehören auch du und ich zusammen in Jesus für immer. Wir haben keine Ahnung, ob oder wann wir uns wiedersehen werden hier in dieser Welt. Aber wenn wir uns tatsächlich in Jahren wieder begegnen sollten, wird der Fisch unser Erkennungszeichen sein. Baldwin nickte mir zustimmend zu und dann umarmte er mich. Faustus, ich danke dir für alles. Ich bin so froh, dein Freund zu sein. Jesus segne dich auf allen deinen Wegen und ich bete, dass er uns eines Tages wieder zusammenführt. Amen, so sei es, antwortete ich. Dann krabbelten wir unter die Decken und schliefen ein. Vater hatte die ganze Nacht damit verbracht, unsere Freunde und Bekannten zu warnen, vor allem Armin und Adelberger, Onkel und Tante von Baldwin und Berenga. Seit mehr als 4 Jahren lebten sie hier bei uns im Lagerdorf von Gamundia, Schwäbisch Gmünd. Und da sie selbst kinderlos waren, hatten sie ihren Neffen Baldwin bei sich aufgenommen. Wie sein Onkel wollte er Schmied werden und wurde von ihm in die Kunst eingewiesen, mit flüssigem Metall, Hammer und Amboss umzugehen. Armin, Adelberger und Baldwin gehörten unserer kleinen Christengemeinde an, die sich sonntags immer bei uns im Haus traf, in einem besonders großen Raum, der mit einfachen Fresken aus dem Leben Jesu ausgeschmückt war. Jesus, der gute Hirte mit dem Lamm auf seinen Schultern, Jesus und Petrus auf dem Wasser gehend mit dem Schiff im Hintergrund und Jesus mit der Samariterin am Brunnen. Dieser Raum war unsere Hauskirche, in der wir miteinander das Wort des Herrn lasen, ihn lobpreisten mit Liedern und Gebeten und das Mahl des Herrn feierten. Auch Neulinge wurden dort getauft. Außer unseren beiden Familien gehörten noch 6 Soldaten der 1. Rätischen Kohorte zu uns, die im Kohortenkastell Gamundia stationiert waren. Des Weiteren noch 10 Familien, die vorwiegend von der hier ansässigen Bevölkerung abstanden, nämlich Kelten und Germanen. 5 von diesen Familien beschlossen, mit uns zusammen nach Moguntiacum, Mainz, zu reisen und dort abzuwarten, was hier in unserem Gebiet so geschehen würde, immer in der Hoffnung, eines Tages wieder hierher zurückzukommen. Mit unseren Soldatenbrüdern konnte mein Vater nicht sprechen, weil diese entweder im Kastell in ihren Quartieren übernachteten oder aber Nachtwache schoben in einem der Wachtürme am Limes. Deshalb schrieb er Gaius eine Nachricht von unserer Abreise und den Grund dafür. Er bat darum, es den anderen 5 ebenfalls mitzuteilen. Diese Nachricht schrieb er mit einem Bronzestäbchen auf 2 Holztäfelchen, die mit Wachs überzogen waren. Er band die Täfelchen mit einem Lederriemen zusammen, sodass die beschriebenen Seiten nach innen zeigten, und versiegelte sie mit Wachs, in das er abschließend seinen goldenen Siegelring hineindrückte. Im oberen Teil des Siegels war eine Taube eingraviert, das Symbol für den Heiligen Geist, im unteren Teil ein Fisch. Mit dem Fisch hat es nämlich eine besondere Bewandtnis. Im Griechischen heißt Fisch Ichthys, und jeder Buchstabe hat für uns Christen eine eigene Bedeutung. I für Jesus, CH für Christus, TH für Theou, das heißt Gottes, Y für Hyus, das heißt Sohn, S für Soter, das heißt Retter. Ichthys enthält für uns Christen folglich die Botschaft Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Armin und Adelberger wollten der Aufforderung ihres Clanchefs Arnulf gehorchen und zu ihrem Dorf zurückkehren, um dort die frohe, erlösende Gnadenbotschaft von Jesus Christus zu verkünden. In derselben Nacht luden sie ihren Besitz auf einen Wagen mit allen Gerätschaften aus Haus und Schmiede, um nach Sonnenaufgang mit ihren beiden Neffen durch das Limes-Tor das Römische Reich zu verlassen und schließlich in das freie Germanien zurückzukehren, aus dem sie vor mehr als 4 Jahren gekommen waren. Es fiel ihnen nicht leicht, Abschied zu nehmen von ihren Freunden, aus unserer kleinen Gemeinde und von dem schönen Leben in Gamundia mit all seinen Annehmlichkeiten. Die regelmäßigen Besuche im Kastellbad hatten immer zu ihren besonderen Freuden gehört. Ich weiß noch, wie verblüfft und begeistert sie nach ihrem ersten Aufenthalt im Bad gewesen waren, mit den beheizten Fußböden und Wänden und dem heißen Wasser, wie sie es genossen, sich darin zu ahlen. So einen Luxus gab es im freien Germanien nicht. Auch auf die exotischen Früchte aus dem Römischen Reich wie Oliven, Feigen, Pflaumen und Pfirsiche sowie den Wein aus Spanien würden sie wohl in Zukunft erst einmal verzichten müssen. Vor Sonnenaufgang trafen sie bei uns ein und wir frühstückten noch ein letztes Mal zusammen. Wir lachten über unsere gemeinsamen Erlebnisse und Erinnerungen und weinten über unseren Abschied, doch auch mit sehr viel Dankbarkeit in unseren Herzen darüber, dass Jesus uns zusammengeführt hatte, hier in einem Lagerdorf in Rätien. Mein Vater schenkte Armin eine von ihm selbst angefertigte Abschrift der 4 Evangelien. Baldwin und Berenga übergab er die beiden letzten 3 Monate alten Welpen aus dem Wurf unserer beiden Wolfshunde Luna und Lupus. Meine Mutter überreichte Adelberger eine wunderschöne Kette aus Bergkristallfischchen mit goldenen kleinen Kugeln dazwischen. Von unseren germanischen Freunden bekamen mein Vater und ich je ein Messer, das Armin und Baldwin für uns zu einem besonderen Anlass geschmiedet hatten, während meine Mutter und meine Schwester mit je einer wunderschönen Bernsteinkette beschenkt wurden. Unser aller Freude und Begeisterung über diese wunderbaren Geschenke war groß, und so lagen wir uns ein letztes Mal in den Armen. Dann legte mein Vater seine Hände segnend auf die Häupter unserer Freunde und sprach: Gott, der Vater und Jesus, der Sohn und der Heilige Geist, segne euch und behüte euch auf allen euren Wegen. Auf Wiedersehen, meine Freunde, auf Wiedersehen. Dann bestiegen sie mit den 2 Welpen ihren Wagen, der von 2 kräftigen Pferden gezogen wurde, und fuhren davon. Wir schauten ihnen so lange nach, bis sie um die nächste Biegung verschwunden waren. Wann würden wir sie wiedersehen? Würden wir uns überhaupt noch einmal wiedersehen in dieser Welt? Mit einem lauten Händeklatschen riss Mutter uns aus diesen wehmütigen Gedanken. So, jetzt heißt es auch für uns packen, meine Lieben. Ich gehe noch zu Lucius, dem Lagerkommandanten, um mit ihm die Lage zu besprechen, meinte mein Vater. Und ich will ihm auch die Holztäfelchen für Gaius übergeben. Richtet die Sachen zusammen, ich verstaue sie später auf dem Wagen. Die anderen Familien werden um die Mittagszeit bei uns sein. Dann geht's los. Bis nachher. Fortunatus ging hinein, holte die Täfelchen und machte sich zu Fuß auf den Weg zu Lucius, der etwa 10 Minuten von uns entfernt wohnte. Da dieser der Befehlshaber der ersten rätischen Kohorte war, stand ihm ein geräumiges Steinhaus zur Verfügung, welches sich abseits vom eigentlichen Lager befand. Nachdem mein Vater den bronzenen Türklopfer in der Form eines Löwenkopfes betätigt hatte, wurde ihm von einem Sklaven des Lucius die Türe geöffnet. Dieser führte ihn in das Arbeitszimmer, wo Lucius an seinem Schreibtisch saß. Lucius blickte erstaunt auf. »Ach, du bist es, Fortunatus. Schön, dich zu sehen. Was treibt dich schon so früh zu mir? Ist was passiert?« »Lucius, sei gegrüßt, mein Freund. Ich muss mit dir sprechen. Meine Familie und unsere engsten Freunde werden heute gegen Mittag Gamundia verlassen. Wir wollen zurück nach Moguntiacum. Man hat uns gewarnt, dass die Alamannen den Limes stürmen würden. Immer mehr Elbgermanen haben ihr Stammesgebiet verlassen und siedeln nun jenseits des Limes.« Danke für deine Warnung, Fortunatus. Ich ahnte es bereits. Meine Spähtrupps haben mir von den sich zusammenrottenden Alamannen berichtet. Es sieht nicht gut für uns aus. Weißt du, der Kaiser in Rom, Severus Alexander, führte einen Feldzug gegen die Perser und hat viele Truppen von unserer Reichsgrenze dafür abgezogen. Davor waren wir hier 500 Mann Besatzung. Jetzt sind wir gerade mal noch 200 Mann stark. Und in den anderen Kastellen sieht es genauso schlecht aus. Die Alamannen wissen, wie schwach wir inzwischen sind. So wie wir sie beobachten, beobachten sie uns auch. 20 Jahre lang hatten wir Frieden, seit Kaiser Caracalla durch das große Limes-Tor geschritten war, um gegen sie zu Felde zu ziehen. Mit dem Frieden ist es jetzt bald vorbei. Wir werden auf jeden Fall kämpfen müssen, ob mit vielen oder wenigen Soldaten. Aber es sieht wahrlich nicht gut für uns aus. Lucius hielt einen Moment inne im Sprechen und lief unruhig im Raum auf und ab. Schließlich blieb er stehen und fuhr fort. Am besten nehmt ihr die Straße nach Civitas Aurelia G., Cannstatt Fortunatus, dann nach Portus, Pforzheim, und weiter bis zum großen Fluss Renus. Dort setzt ihr über und nehmt die linke Renusstraße bis Moguntiacum, rastet und übernachtet nur in den Straßenstationen. Sie sind bewacht und daher sicher. Es ist viel zu gefährlich, nachts zu reisen. Uns fehlen die Soldaten, um die Straßen gut zu sichern. Daher treibt sich viel räuberisches Gesindel herum. Bei Tag werden sie es wohl eher nicht wagen, euch anzugreifen. Aber bei Nacht gebt ihr eine leichte Beute ab. Und glaube mir, mein Freund, die fackeln nicht lange. Ich habe schon einige Gräber auf Friedhöfen gesehen, auf deren Grabsteinen geschrieben stand, von Räubern erschlagen. Haltet euch nirgends lange auf, sondern seht zu, dass ihr so schnell wie möglich über den Renus gelangt. Erst dann seid ihr wirklich sicher. Wenn eure Germanenfreude euch schon warnen, kann der Angriff nicht mehr lange auf sich warten lassen. Mögen alle unsere Götter mit uns sein. Bei diesen Worten ging Fortunatus einen energischen Schritt auf seinen Freund zu. Blieb vor ihm stehen, blickte ihm direkt in die Augen und rief aus: »Lucius, es gibt keine anderen Götter. Es gibt nur Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und Jesus Christus, seinen Sohn. Dieser ist Mensch geworden und hat mit uns hier auf Erden gelebt, ist gestorben am Kreuz für unsere Schuld. Und weißt du was, Lucius? Er hat sie komplett bezahlt, ein für alle Mal. Am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten und aufgefahren in den Himmel, wo er jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Die Götzen, von denen du redest, sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Eine Nase haben sie und riechen nicht. Hände haben sie und greifen nicht. Füße haben sie und gehen nicht. Mit ihrer Kehle geben sie keinen Laut.« Aus Psalm 115, 4-7. »Sie werden dir überhaupt nichts nützen und dir nicht helfen, wenn du in Not bist, denn es gibt sie nicht!« Fortunatus packte den Lagerkommandanten an beiden Schultern und schüttelte ihn. Lucius, versteh doch, sie existieren nicht. Menschen haben sie erfunden und ihnen menschliche Eigenschaften zugesprochen oder die Naturerscheinungen zu Götzen gemacht. Und auch der Kaiser in Rom ist kein Gott, auch wenn er sich als Gott verehren lässt. Lucius sah seinen Gegenüber völlig unbeeindruckt zu, mit einer hochgezogenen Augenbraue und einem süffisanten Schmunzeln gab er zurück. Fortunatus, Fortunatus, sei vorsichtig, mein Freund. Wer den Kaiser nicht als Gott verehrt, kann schnell einmal am Kreuz enden oder in der Arena, wenn es öffentlich wird. Zumindest war es in der Vergangenheit immer mal wieder so, dass viele von diesem deinem Glauben an Jesus mit dem Leben bezahlt haben. Du siehst, ich bin durchaus informiert. Beschwichtigend legte er seinen Arm um Fortunatus' Schulter. Von mir hast du nichts zu befürchten, unter uns gesagt. Auch für mich ist der Kaiser in Rom nur ein Mensch. Und der, den wir jetzt gerade haben, dieses Bürschchen Severus Alexander, das Muttersöhnchen, der mit Mutti die Regierungsgeschäfte leitet, und mit diesen Worten spuckte er verächtlich auf den Boden. Das heißt, sie leitet und er führt es aus. Diesen Schwächling kann ich schon gar nicht leiden. Und viele Soldaten denken und fühlen da wie ich. Ha, und was unsere Götter angeht, da verlasse ich mich lieber auf meine Erfahrung und auf mein Schwert. Er grinste und schlug mit der flachen Hand heftig auf sein Schwert an seinem Gürtel. Lucius, bat Fortunatus eindringlich, vergiss meine Worte nicht und wenn du in Gefahr bist, rufe Jesus Christus an. Hörst du, vergiss das nicht. Fortunatus holte tief Luft. So, und jetzt habe ich noch eine Bitte. Gib Gaius diese Nachricht von mir. Wirst du das für mich tun? Mit diesen Worten übergab er Lucius die versiegelten Täfelchen. Natürlich, erklärte Lucius bereitwillig. Und Fortunatus, wenn ihr in Moguntiacum angekommen seid, schicke mir eine Nachricht, wenn du kannst. Das werde ich, Lucius, und ich danke dir. Solltest du jemals nach Moguntiacum kommen, dann besuche uns. Jesus segne dich, mein Freund. Die beiden Männer umarmten einander. Dann drehte sich Fortunatus um und machte sich auf den Heimweg. Während er noch ein letztes Mal durch die Siedlung ging, die er so lieb gewonnen hatte, vorbei an den kleinen Tavernen, dem Metzger und dem Bäcker an der Ecke, den Händlern, die so allerlei anboten von Schmuck über Esswaren, Tiere, Waffen und Kleidung, vorbei an dem bunten Treiben auf den Straßen und den lachenden Menschen, die aus einigen Teilen des Römischen Reiches kamen, betete er inniglich für Lucius, dass der den Weg zu Jesus finden möge. Zu Hause angekommen, legte er noch Hand an beim Packen und Verstauen der Möbel und Kisten auf dem Reisewagen. Zuletzt spannte er die zwei Pferde an. Es war geschafft. Wir waren soweit. Papa, Mama, Dulcia und ich gingen noch einmal durch unser ganzes Haus, das nun leer war und verlassen aussah. In unserem Gebetsraum verweilten wir einen Augenblick länger, fassten uns an den Händen und Vater betete laut. Danke, Herr Jesus, für alle Erfahrungen und Erlebnisse, die du mit uns geteilt hast in diesen 12 Jahren, die wir hier gelebt haben. Für die Geburt von Faustus und Dulcia, die hier das Licht der Welt erblickten. Für alle Freunde, die hier mit uns fröhliche, besinnliche und auch traurige Stunden verbracht haben. Für jede Taufe, einfach für alles, Herr. Halleluja. Und jetzt gib uns allen eine sichere Fahrt nach Moguntiacum. Halte alles Unheil von uns fern und beschütze und segne alle unsere Freunde und Bekannte, diesseits und jenseits des Limes. Und wenn es dein Wille ist, lass uns eines Tages wieder hierher zurückkehren. Amen. Dann verließen wir unser Haus. Vater schloss die Türe hinter uns zu und wir bestiegen unseren Reisewagen. Die anderen Familien, die mit uns kommen wollten, waren bereits eingetroffen und so fuhren wir los, unsere alte Heimat verlassend, einer unbekannten Zukunft entgegen. Ich blickte zurück, wollte mir alles noch einmal ganz tief in mein Herz einprägen. Gamundia, das Kastell auf dem Hügel, darunter das Kastellbad und im Tal unseren schönen Vicus, unser Lagerdorf. Sanft berührte ich die Fischhälfte an der Kette um meinen Hals. Auf Wiedersehen, Baldwin. Auf Wiedersehen. und dabei flossen Tränen über meine Wangen. Dulcia weinte auch und unsere Mutter nahm uns liebevoll in ihre Arme, drückte uns fest an ihr Herz und wischte uns sanft die Tränen vom Gesicht. Sie hielt uns so lange, bis auch die letzte Träne versiegt war. »Ich liebe dich, mein Sohn, und dich, mein süßes Mädchen«, flüsterte sie uns leise zu. »Auch ich vermisse Baldwin bereits sehr. Es ist, als ob ich ein Kind zurücklassen müsste.« Sie holte tief Luft, seufzte und wischte sich die Tränen aus den Augen.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Stefanie Lutz im Zeichen des Fisches. Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Stefanie Lutz im Zeichen des Fisches. Und wer ganz aufmerksam zugehört hat, wird bei der CD gerade auch gemerkt haben, die Stimme, das war doch die gleiche wie gerade. Ja, das war sie. Auch die Musik ist von Ute und Stefanie Lutz. Die Gruppe nennt sich Arvsam Kreis und ist mitgesungen, hat noch René Steiger. Wir haben jetzt vom ersten Stück gehört von aus Stefanie Lutz im Zeichen des Fisches, die Flucht der Römer, nicht der Römer, doch der Römer, die sind nach Mainz geflohen, das damalige Mainz, und nun hören wir einen zweiten Teil.
Flavia. Etwa 2 Jahre nach der Ermordung von Severus Alexander kam mein Vater eines Nachmittags aus Moguntiacum zurück, wo er Geschäfte abgewickelt hatte, und erzählte uns von seinem besonderen Erlebnis. Ich ging gerade an den Isis- und Magna Mater-Kultgebäuden vorbei, begann er, und hing meinen Gedanken nach, dass ich eine junge Frau, die um die Ecke bog, nicht sah und direkt in sie hineinlief. Wir beide blickten einander verdattert an und entschuldigten uns gegenseitig beieinander, denn auch sie war in Gedanken gewesen. Da fiel mir auf, dass sie gerötete und geschwollene Augen hatte. Außerdem sah sie sehr blass und unglücklich aus. Ich nahm ihre Hand und fragte sie, warum sie geweint habe und so bleich sei. Da hat sie mir tatsächlich ihr Herz ausgeschüttet. Sie hieß Flavia. Vor kurzem hatte sie herausgefunden, dass ihr Mann eine Affäre mit einer anderen Frau gehabt hatte. Flavia war so außer sich vor Wut, Hass und Enttäuschung gewesen, dass sie sich an den Isis-Priester gewandt hatte, ein Tier geopfert und außerdem ihrer Nebenbuhlerin alles Böse an den Hals gewünscht hatte. Weil nämlich diese Praktiken bei den Römern verboten sind, hatte sie dem Isis-Priester eine hohe Geldsumme bezahlen müssen. Seither ging es ihr immer schlechter. Sie musste ständig weinen, konnte nicht mehr richtig essen und schlafen und fühlte sich kalt, hart und wie tot. Sie weinte, während sie mir das alles anvertraute. Wisst ihr, da nahm ich diese junge Frau einfach in meine Arme und sie schluchzte an meiner Brust. Nach einem Moment schob ich sie sanft von mir weg und schaute sie an. Flavia, fragte ich sie, möchtest du lebendig sein und Frieden in deinem Herzen haben? Sie hatte genickt. Dann habe ich die Lösung für dein Problem. Du fühlst dich schuldig, weil du getan hast, was böse war. Sie nickte wieder. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, liebt dich so sehr und er wird dir helfen. Er allein kennt dich. Außerdem hilft er dir dabei, deinem Mann und seiner ehemaligen Freundin zu verzeihen. Flavia blickte mich erstaunt an. Sie hatte aufgehört zu weinen und sagte seufzend: Ja, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich will noch viel mehr über ihn wissen. Gehörst du zu den Christen, die der neue Kaiser ablehnt? Ja, ich bin Christ. Ich glaube an Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, Flavia. Komm doch zu uns in die Uferstraße im Vicus Victoriae, Mainz-Weisenau. Es ist das Haus mit dem Fischknauf an der Tür. Dann werden wir dir noch viel mehr über Jesus erzählen. Zum ersten Mal zeigte sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht und sie erklärte: Ja, ich komme. Wir verabschiedeten uns und ich ging zu meinem Geschäftspartner auf den Marktplatz, der bereits auf mich wartete. Flavia tauchte noch am gleichen Abend bei uns auf. Wir luden sie zum Essen ein und sie freute sich, dass wir ihr von Jesus erzählten, und wir lasen ihr auch aus dem Johannesevangelium vor. von den Worten aus Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, also Jesus, gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, war sie sehr bewegt. Und auch davon, was Jesus selbst sagte: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8,12. Wir sprachen lange in Ruhe mit ihr und ich glaube, das hat ihr gut getan. Sie erkannte auf einmal, dass sie selbst in einer Art Finsternis festgesteckt war, geleitet von Wut und Hass. Da traf sie eine Entscheidung. Ich freute mich so sehr über den Moment, als Jesus Christus in ihr Herz einlud. Ja, Jesus hat Flavia aus der Finsternis in sein Licht geholt. 3 Tage später kam Gaius mitten in der Nacht zu uns und warf uns durch sein lautes Hämmern an der Tür aus dem Bett. Er packte Vater energisch an den Schultern mit den Worten: Fortunatus, ihr müsst fliehen! Du bist beim Militärkommandeur von dem Obersten der Isis-Priester, einem wirklich unangenehmen Zeitgenossen, als Christ angezeigt worden. Ich war anwesend, als er Anklage gegen dich erhob. Er hat ein Gespräch belauscht zwischen dir und einer seiner Kundinnen und war außer sich, dass du sie ihm weggenommen hast. Seit eurem Gespräch ist sie nämlich nicht wieder zu ihm in den Kultbezirk gekommen. Er hätte durch dich viel Geld verloren, hat er gebrüllt. Fortunatus, er kocht vor Wut und hat deinen Kopf gefordert. Am Morgen soll ich dich und deine Familie zum Militärkommandeur zum Verhör bringen. Ihr müsst fliehen, so schnell ihr könnt, sonst ist es zu spät. Wir schauten uns entsetzt an. Aber Vater entgegnete ganz ruhig: Meine Lieben, ich laufe nicht davon. Ich werde für meinen Jesus einstehen. Außerdem brächte meine Flucht ganz gewiss unsere Gemeindemitglieder in große Gefahr, weil die Verfolger dann nach ihnen suchen würden, um sie an meiner Stadt zu bestrafen. Das geht auf keinen Fall. Aber ihr, Grazia, Faustus und Dulcia, ihr werdet zu Baldwin und seiner Familie fliehen. Mutter unterbrach ihn empört. Fortunatus, du glaubst doch nicht etwa im Ernst, mein Lieber, dass ich dich alleine lasse? Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Wir haben fast unser ganzes Leben Seite an Seite verbracht, sind durch dick und dünn miteinander gegangen und so wird es auch bleiben bis zu meinem letzten Atemzug. Ich liebe dich, Fortunatus. Sie seufzte und lenkte ein. Aber in einem hast du recht, die Kinder müssen fliehen. Sie machte eine Pause, bevor sie lächelnd fortfuhr. Sind Gottes Wege nicht wunderbar? Sie ließ uns Baldwin aus der Grube retten, der dein bester Freund wurde, mein Sohn, und dein zukünftiger Ehemann werden wird, Dulcia, meine Süße. Das macht mich so glücklich. So kam Jesus zu den Alamannen von Arnulfs Clan. Eure Zukunft liegt dort. Vater hatte Mutter liebevoll in die Arme genommen und sagte: Was hat Gott mir mit dir für ein so wunderbares Geschenk gemacht, mein Schatz? Nun, dann gehen wir also auch unseren letzten Weg gemeinsam. Ich liebe dich, meine Grazia, für immer. Und ich bete, dass unsere Kinder in ihren Ehen ebenfalls so glücklich sein werden, wie wir beide es sind mit Jesus in der Mitte ihrer Beziehung. Mutter lächelte. Dann wandte er sich an Gaius. Geh und warne unsere Gemeindemitglieder, dass sie nicht mehr zu unserem Haus kommen. Schicke unsere Gruppe in Zukunft zu Bran. Er hat auch ein großes Haus und Platz für unsere Versammlungen. Gaius, du weißt, dass ich nicht fliehen kann, nicht wahr? Gaius nickte traurig und meinte dann: Aber die Kinder müssen ganz schnell von hier verschwinden. Ich reite zu Aidan und hole ihn her. Er hat einen Freund, der eine kleine Fähre über den Renus betreibt. Er muss sie dorthin bringen, damit sie so schnell wie möglich von hier fort sind. Dann drehte er sich um und war wie der Wind aus der Tür entschwunden. Mutter nahm eine weinende Schwester in die Arme und sprach: Du musst jetzt stark sein, mein Kind. Faustus, gib mir die Schere, wir müssen deiner Schwester die Haare so kurz schneiden wie dir, damit sie wie dein jüngerer Bruder aussieht. Als Mädchen zu reisen ist zu gefährlich. Und bringe auch eure alemannischen Hosen und Oberteile mit, die ihr anziehen werdet, sobald ihr den Limes überschritten habt. Außerdem hole noch für Dulcia eine deiner Tuniken und 2 Kapuzenmäntel. So fielen in dieser Nacht die langen Haare meiner Schwester. Vater holte einen Beutel mit Geldstücken und gab ihn mir mit den Worten: Ihr werdet sie brauchen, mein Sohn. Kauft Pferde auf der anderen Renusseite. Aidan wird euch dabei helfen. Und Faustus, hier, nimm das und bewahre es gut auf. Er legte mir den schwarzen Stein mit der eingravierten Bärentatze in die Hand. Sobald ihr auf Alamannen trefft, zeigt ihnen diesen Stein. Arnulf hat mir versichert, dass sie dann verpflichtet seien, euch zu unterstützen, so gut sie können. Ich steckte den Stein ein. Faustus, noch etwas. Unter dem Birnenbaum in Gamundia, du weißt schon, habe ich vor unserer Abreise einen Topf voll Geld vergraben. Ich habe einen Stein darauf gelegt und nun weißt du Bescheid. Schließlich streifte er seinen goldenen Siegelring vom Mittelfinger seiner rechten Hand, ergriff meine rechte, legte ihn hinein und schloss meine Hand darüber. Dann blickte er mich an und flüsterte sichtlich bewegt: Du bist mein Erbe, Faustus. Er umarmte uns beide. Ich bin so stolz auf dich, mein Sohn, und auf dich, mein Mädchen. Ich danke Jesus für euch beide jeden Tag. Ihr habt mir und Mutter immer so viel Freude gemacht. Ich liebe euch, vergesst das nie. Dann küsste er uns und legte seine Hände segnend auf unsere Köpfe mit den Worten: Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 4. Mose 6, 24 bis 26. Für einen Moment war es vollkommen still im Raum. Mutter hatte unterdessen Reiseproviant für uns eingepackt. Für Dulcia richtete sie ihre Heilkräuter sorgfältig in Beutel. Und für mich steckte sie sämtliche heiligen Schriften über unseren Herrn Jesus in eine Tasche. Da klopfte es an der Tür. Arminius öffnete und Gaius kam mit Aidan herein. Gaius hatte Aidan alles berichtet. Wir konnten es in dessen entsetztem Blick sehen. Er umarmte Mutter und uns und sprach um Fassung ringend: Kommt, Kinder, wir müssen los, damit ihr vor dem Morgengrauen bereits über dem Fluss seid. Es tut mir so leid, wie alles gekommen ist. Und mit diesen Worten wischte er sich über die Augen. Unsere Eltern umarmten und küssten uns. Wir weinten miteinander. Dann beteten wir noch einmal alle zusammen unseren geliebten Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wandere durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Mutter legte ihre Hand liebevoll auf Dulcias und meine Wange und sagte zum Abschied: Werdet glücklich, meine beiden Schätze. Bringt die Gnadenbotschaft unseres Herrn Jesus Christus in diese finstere Welt. Vertraut immer auf seine Führung und lasst seine Hand niemals los. Weint nicht um Vater und mich. Vergesst nicht, wir werden uns im Himmel wiedersehen und dann sind wir für immer zusammen. Sie segnete uns auch und schob uns dann sanft Richtung Tür. Wir umarmten auch Gaius und Arminius und folgten Aidan, der uns zum Ufer des Renus führte. Dulcia und ich standen unter Schock. Es fühlte sich alles so unwirklich an, wie ein böser Traum, aus dem wir hofften, schnell aufzuwachen. Fast mechanisch setzten wir einen Fuß vor den anderen. Ich hatte meine Schwester an der Hand, die leise vor sich hinweinte. Auf dem Weg sprachen wir kein Wort, um so wenig wie möglich aufzufallen. Die Nacht war stockfinster, aber Aidan kannte die Strecke in- und auswendig. Nach etwa einer halben Stunde flotten Fußmarsches kamen wir an der Hütte von Aidans Freund, dem Floßschiffer, an. Aidan weckte ihn und erzählte ihm, was sich zugetragen hatte und warum wir so schnell wie möglich auf die andere Uferseite mussten. Schnell packten wir vier uns auf sein Gefährt, das er und Aidan mit langen Stangen vorwärts bewegte. Die kleinen Wellen, die das Floß verursachte, entfernten sich fast lautlos von uns. Leise näherten wir uns der kleinen, bewaldeten Insel, die mitten im Fluss entstanden war. Da hörten wir plötzlich das platschende Geräusch von vielen Rudern, die gleichzeitig ins Wasser getaucht wurden. Auch sahen wir auf einmal den Lichtschein von Fackeln gespenstisch durch die Bäume blitzen. Angst fuhr uns in die Knochen. Ein römisches Patrouillenschiff. Es befand sich etwa auf mittlerer Höhe der Insel, auf der uns gegenüberliegenden Seite, und war nur etwa 50 Schritte von uns entfernt. Der Flößer zischte leise: »Schnell eilern! Nach links! In den Schutz der Insel, damit die Römer uns nicht sehen!« Und zu uns gewandt, fügte er noch hinzu: »Ihr beide, legt euch flach auf den Boden und rührt euch nicht! Wenn sie uns hier erwischen, ist es aus!« »Jesus, hilf uns!« flüsterte ich tonlos. Wir folgten seinen Anweisungen und wagten vor Angst kaum zu atmen. Ich fühlte mein Herz in meiner Brust so laut hämmern, dass ich meinte, die anderen müssten es auch hören. Kaum hatten die beiden Männer uns an eine geschützte Stelle der Insel gefahren, an der viele Äste ins Wasser hineinragten, legten auch sie sich auf die Planken. Mit ihren Händen hielten sie sich an zwei dünneren Baumstämmen fest, um so das Floß davor zu schützen, durch die Strömung abgetrieben zu werden. Gebannt starrten wir alle in Richtung auf den Fluss. Gleich musste das Patrouillenschiff auftauchen. Und tatsächlich, nur ein paar Herzschläge später sahen wir es. Es war eine römische Flussliburne der Classis Germania, die eine Teilstreitkraft der römischen Kriegsflotte hier in Germanien bildete. Gaius hatte mir einmal im Kriegshafen von Moguntiacum mich mitgenommen, wo neben einigen Frachtbooten auch so eine Flussliburne vor Anker lag, die für tägliche Patrouillenfahrten eingesetzt wurde. Ich war damals fasziniert gewesen von dem, was Gaius mir alles über dieses Schiff erzählt hatte. Besonders der Rammsporn vorne am Bug, der sich nur knapp über der Wasseroberfläche befindet und zum Rammen feindlicher Boote benutzt wird, hatte es mir angetan. Die Liburne war ein großes und wendiges Schiff, etwa 21 Meter lang und über 3 Meter breit, mit nur 70 Zentimetern Tiefgang, also ideal für den Einsatz in den Flüssen. Sie besaß 44 Ruderer, die in zwei Reihen übereinander saßen und dem Schiff seine Schnelligkeit gaben. 4 Matrosen kümmerten sich unter anderem um das Segel, das bei Bedarf ebenfalls zum Einsatz kam. Außerdem verfügte das Kriegsschiff noch über 16 Soldaten in voller Kampfausrüstung. Gaius meinte damals, es sei wie ein kleines schwimmendes Kastell, das eingesetzt werden konnte, wo es gerade gebraucht wurde. Alle diese Gedanken schossen mir blitzartig durch den Kopf, als ich das Kriegsschiff nur ein paar Meter von uns entfernt langsam an uns vorbei bewegte. Durch das Licht der Fackeln konnten wir schemenhaft die Schiffskonturen mit dem Rammsporn erkennen, ferner die Köpfe einiger Ruderer und ein paar Soldaten, die an Deck standen. Der Wind wehte unzusammenhängende Wortfetzen zu uns herüber. Alles ruhig, verflixte Dunkelheit, Taverne zum Esel und lautes Gelächter. Wir 4 atmeten erleichtert auf und entspannten uns ein wenig. Sie hatten uns nicht bemerkt. Jesus sei Dank. Erst als das Licht der Fackeln nicht mehr zu sehen war, setzten wir unsere Fahrt fort. Nach einer Weile kamen wir unbehelligt am anderen Ufer an. Wir hatten es geschafft. Der alte Flößer verteute sein Gefährt und ging mit uns zu seinem Schwager, der ganz in der Nähe wohnte, um für uns 2 Pferde zu kaufen. Ich hatte ihm das Geld dafür gegeben. Der Handel ging zügig vonstatten. Der Schwager brachte uns noch bis zur Straße und erklärte uns ihren Verlauf, da wir uns hier ja nicht auskannten. Dann dankten wir den 3, verabschiedeten unseren Freund Aidan und ritten auf der römischen Straße in die Nacht. Ein paar Stunden später, als der Morgen anbrach, machten wir unsere erste Rast in einem kleinen Waldstück rechts der Straße, um die Pferde etwas ausruhen zu lassen. Ich lehnte mich an einen Baum, meine Schwester lag in meinem Arm. Und ich sagte zu ihr: Schlaf ein wenig. Wir haben noch eine weite Strecke vor uns und müssen ausgeruht sein, mein kleiner Bruder. Und dabei lächelte ich sie an, so gut es eben ging, und strich ihr sanft durch das kurze Haar. Sie versuchte zurückzulächeln, schloss dann die Augen und schlief erschöpft ein.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Stefanie Lutz im Zeichen des Fisches. Wir kommen schon fast zum Ende und wir haben heute richtig viel Publikum. Und ich würde sagen, nach der gelungenen Lesung mal ein bisschen Applaus. Ich möchte dann noch Aussicht geben auf die nächste Lesung. Das nächste Mal kommt Mario Jettenberger zu uns mit dem Titel »Mein Name ist Clara«. Es geht um Demenz. Eine Betroffene und ihre Angehörigen erzählen. Zunächst berichtet Clara aus ihrem Leben mit beginnender Demenz, solange sie noch aktiv schreiben und erzählen kann. Clara nimmt uns mit in ihre Welt, sodass ein Einfühlen in die Gefühlswelten von Demenzkranken möglich wird. Irgendwann übernimmt ihre Tochter, um ihrer Mutter weiter eine Stimme zu geben und um uns das Erleben einer demenziellen Erkrankung aus Sicht der Angehörigen und deren Nöten zu ermöglichen. Die Autorin Marion Jettenberger ist Heilerziehungspflegerin, Kunsttherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Palliativfachkraft und Autorin für die Fachbereiche Psychiatrie und Palliativcare. Außerdem ist sie Referentin für Pflege und Betreuung und gibt ihr Fachwissen in Fort- und Weiterbildung und Beratung weiter. Sie engagiert sich seit Jahren für Menschen im Alter mit Demenz und schwerkranken Sterbenden. Und heute haben wir noch was ganz Seltenes. Jetzt hören wir nämlich nochmal Stefanie Lutz, allerdings in anderer Form, nämlich wieder musikalisch, Ute und Stefanie Lutz und René Steigner.